Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Selbst bei einem solchen Regenwetter, aber die Wettervorhersage gibt uns ja Hoffnung. Ab morgen wird es wieder schöner und heute gibt es sogar noch bessere Hoffnung, als die Wettervorhersage es präsentiert hat. Also lasst uns beten, dass wir uns darauf vorbereiten. Danke, Jesus, Herr, für seinen wunderbaren Morgen, Herr, auch wenn es noch ein bisschen tröpfelt, Herr. Herr, wollen wir wirklich unsere Herzen ausrichten auf dich, Herr Jesus, auf deine Wärme, auf deine Gegenwart, Herr Jesus. Danke, dass du uns liebst, dass du uns heute Morgen wieder umarmst, Herr Jesus, aber uns auch stärkst, Herr Jesus, dass wir gewappnet sind, Herr, für diesen Sturm, der vielleicht heute auf uns wartet. Aber es ist wert, dass wir mit dir starten, Herr Jesus, weil du Zusagen hast, Herr, die uns stark machen. Danke, dass du in uns bist, dass du bei uns bist, dass du uns nie verlässt, Herr Jesus. Und ich bete, Vater, Herr, dass wir heute dein Wort verstehen. Amen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Du hast Freunde bei dir zu Hause eingeladen oder du hast den Familienkreis da und alle Leute sind weg. Und dann bist du zu Hause mit ein bisschen Arbeit und vielleicht mit einem WG-Kollegen oder deinem Partner. Und eure Wahrnehmung von dem Abend ist so verschieden. Der eine sagt, wow, was war das für ein Segen heute? Und der andere sagt, die Katastrophe, nie wieder. Der eine sagt vielleicht, oh wow, wie wertschätzend unsere lieben Geschwister waren. Der eine hat sogar eine kleine Schokolade mitgebracht, wie der mich umarmt hat. Hast du das Zeugnis gehört? So ermutigend, Herr. Und für den einen beten wir doch immer. Und jetzt sehen wir Fortschritte. Und am Ende hat unser Leiter noch gebetet. Ich habe so die Gegenwart Gottes gespürt. Und der andere sagt, was? In welchem? Wo warst du zu Besuch? Nicht mal, wo ich war. Diese kleine Geste, diese Schokolade, das ist doch nur Schmeichelei. Und dieses Zeugnis, da wollte er wieder sich in den Mittelpunkt stellen, als wenn er jetzt der Tolle wäre, der alles mit Gott erlebt. Und dieses Gebet am Ende, der Leiter denkt wohl, dass nur durch ein kleines Gebet wird dann alles plötzlich geistlich. Ach so, unmöglich. Und am Ende, hast du das gesehen, da hat er mich auch noch gebeten, dass ich die Geschirrspülmaschine einräumen soll. Also ist ja wohl eine Frechheit. Ich habe alles vorbereitet. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass manchmal die Wahrnehmung über den gleichen Abend, über die gleiche Gemeinschaft so verschieden ist. Und wenn du dir vorstellst, so, wenn du Gäste hast, unzufrieden bist, stell dir mal vor, jemand anderes wäre da. Stell dir mal vor, deine zukünftigen Schwiegereltern wären da. Dann würdest du keine Ansprüche stellen. Denkst du, Hauptsache ich Kind, deine Tochter oder dein Sohn. Alles mir egal. Oder wenn das ein bekannter Superstar wäre. Oder Jesus selbst sogar. Und heute lesen wir tatsächlich eine Stelle, wo der Familienkreis von Jesus sich trifft. Und gucken wir mal rein in Lukas 10, was da so los war. Für mich ist das eine super interessante Geschichte, die mir aber manchmal so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat, die manchmal so ein bisschen schwierig zu verdauen war. Weil Jesus hier anscheinend oder scheinbar ziemlich wenig Interesse, Wertschätzung und Lob für diese arme Martha hatte. Die Martha müht sich da ab, flitzt herum, versucht das zu tun, was sie nur kann. Und am Ende hat Jesus nicht mal ein Lob, nicht mal ein Danke, nicht mal eine Ehre für sie. Genau, lass uns mal reingucken. Und ich finde bei dieser Stelle so interessant, dass hier so deutlich wird, je mehr wir den Charakter Jesu kennenlernen, desto mehr lernen wir auch solche Stellen zu verstehen, die erst ein bisschen unbequem sind und vielleicht irgendwie uns ein bisschen sauer aufstoßen. Aber Jesus liebt Martha zu sehr, als dass er sie in ihren falschen Hoffnungen bestätigen würde. Lassen wir uns mal reinschauen. Lukas 10, Verse 38 und folgende. Es begab sich aber, als sie, also Jesus und seine Gruppe, weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not, eines ist wichtig. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Meine Frage heute an dich ist, was ist deine Hoffnung? Oder was ist deine Motivation für den heutigen Tag? Ist es, dass du Ehre und Bestätigung Lob von anderen bekommst? Oder ist es, dass du den Charakter Jesu zeigst? Dass der Charakter Jesu in dir geformt wird? Was dieser Text nicht sagen will, ist, dass Jesus sagt, es ist viel besser, passiv da zu bleiben, zu sitzen zu bleiben, als da hier zu aktiv zu werden. Nee, wir haben gerade eben vor dem Abschnitt hier, ist der letzte Vers, wo Jesus gerade über den barmherzigen Samariter redet, sagt er als letztes so, geh du nun hin und handle ebenso. Das heißt, Jesus ist nicht gegen Gehen und Handeln. Jesus ist nicht dafür, dass wir immer nur sitzen bleiben und denken, ja, alles fällt vom Himmel. Nein, das lehren wir unsere Kinder von klein an. Du hast auch Tischdienst, natürlich. Warum solltest du dich immer an einen gedeckten Tisch setzen und nie einen Finger beugen? Das will Jesus nicht sagen. Jesus will auch nicht sagen, die Ungeistlichen, die sollen mal in der Küche dienen und die Geistlichen, wir haben ja eine höhere Berufung, Halleluja, wir müssen nicht dienen, sondern wir sind zu höheren Berufen, also ist Dienen nicht sowas für uns. Nein, das will Jesus nicht sagen. Aber Jesus reagiert hier auf all die Mühe von der Martha so überraschend, weil er uns was zeigen will. Es ist ein Geheimnis, die richtige Motivation zu haben. Es ist ein Geheimnis. Für Martha war es ein Geheimnis und sie war enttäuscht sicherlich von Jesus, als Jesus dann mit seiner Gruppe, als der Familienkreis wieder von dannen zog, weil sie sich wahrscheinlich dachte, was soll dieser Jesus? Soll ich einfach nur dienen die ganze Zeit? Und am Ende sagt er mir, nicht nur dienen, sondern auch noch die ganze Zeit da sitzen. Ja, wie soll ich das denn machen? Und sie sich vielleicht überfordert gefühlt hat und sich dachte, was will Jesus nur alles von mir? Ich verstehe das nicht. Als wenn Jesus nicht wertschätzend wäre und nur Sachen fordern würde und immer zu viel fordern würde. Er ist nie zufrieden. Und genau das ist das Gefühl, was das Alte Testament in uns kreieren will. Wie Pastor neulich so sagte, der alte Bund, das Alte Testament, präsentiert uns Anforderungen vom Gesetz, die wir gar nicht erfüllen können. Und Jesus ist nicht überrascht, Gott ist nicht überrascht. Und auf die Spitze getrieben wird das ja an der Bergpredigt, wo Jesus immer wieder sagt, liebe deine Feinde, sei glücklich, sei froh, wenn du verfolgt wirst, wenn du beleidigt wirst, wenn du beraubt wirst, segne die anderen Menschen, fühl dich glücklich. Und übrigens, sei vollkommen, bitteschön. Und wo sich die Zuhörer dachten, soll das ein Witz sein? Soll ich vollkommen sein? Was soll denn das heißen? Ich habe kürzlich einen Artikel über die Bergpredigt, weil ich mit einem Freund gerade die Bergpredigt gelesen hatte, dachte ich mir, lese ich doch mal diesen Artikel kurz. Ich war überragend enttäuscht. Da war ein Professor und Doktor der Theologie, der in der ganzen Beschreibung über die Bergpredigt das Fazit, ich sage das ein bisschen salopp jetzt, quasi das Fazit hatte, okay, das sind ja die Worte Jesu, also ganz wegschmeißen können wir es nicht. Aber andererseits wissen wir alle, wir sind menschlich, wir können das eh gar nicht schaffen. Also, danke Gott für Vergebung und lass es uns doch so gut wie möglich versuchen. Nur das hat nichts mit Evangelium zu tun. Ich war schockiert am Ende, weil ich mir dachte, das Evangelium ist nicht vorgekommen. Weil es ein Geheimnis ist, wie ich in Freude dienen kann, ohne sogar ein Lob zu bekommen. Ohne Anerkennung zu bekommen. Nicht nur von Menschen, sogar von Jesus. Und das ist ein Geheimnis. Und das lesen wir auch in Kolosser 1, 27. Dieser wunderbare Vers, den wir hoffentlich irgendwann schon auswendig können. So oft haben wir ihn jetzt schon gehört. Da steht in Kolosser 1, 27. Ihnen und auch uns wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Und jetzt spricht er von unserer Motivation und unserer Hoffnung, die wir haben. Was ist meine Hoffnung? Was sollte sie sein? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist meine Hoffnung heute, dass Jesus, die Herrlichkeit Jesu sichtbar wird? Die Herrlichkeit Jesu in mir deutlicher zu sehen ist? Wenn ich zurückschaue auf die letzte Woche oder wenn ich mir Gedanken mache über den heutigen Tag, ist meine Hoffnung nur, dass meine Bedürfnisse, meine irdischen, seelischen Bedürfnisse erfüllt werden und mein Ego ein bisschen massiert wird von Menschen? Oder ist meine Hoffnung, dass der Charakter Jesu, die Herrlichkeit Jesu in mir deutlicher sichtbar ist? Was ist meine Hoffnung? Und oft haben wir wunderbare Worte in der Bibel oder auch im Gebet. Da sagen wir, alles zu deiner Ehre, mein lieber Vater. Aber ich erkenne, was wirklich meine Hoffnung ist, besonders in den Bereichen, wo ich maximal frustriert bin und enttäuscht bin, von Menschen oder von Gott, oder auch wo ich unheimlich begeistert bin und leidenschaftlich bin. Weil das sehen wir bei Martha und Maria, die so ein anderes Erleben haben von diesem Abend. Ich stelle mir vor, dass die Martha am Ende sagt, was für ein schrecklicher Abend. Den Jesus, den lade ich nie wieder ein. Was soll das denn eigentlich? Und die Maria, wow, was war das für eine Begegnung? Es hat mein Leben verändert. Also wie kann das sein, dass die eine dieses Geheimnis anscheinend so klar sieht und die andere, für sie ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Es ist ein Geheimnis, was Offenbarung braucht. Ich erkenne nicht, wie ich diese Hoffnung der Bibel haben kann, wenn es mir der Heilige Geist nicht deutlich zeigt. Es ist nichts, was ich hier mit meinem kleinen Stübchen bisschen mir erarbeiten kann, sondern es ist dieses demütige Bitten, Gott, ich schaffe es nicht. Es ist mir ein Rätsel, wie ich mich glücklich fühlen kann, wenn Menschen mich schlecht behandeln. Das geht in meinen Kopf irgendwie nicht rein. Wie kann das sein, dass Geben seliger ist als Nehmen? Ich habe keinen Bock auf Geben, ich will nehmen. Und meine Hoffnung ist, heute so viel wie möglich zu nehmen. Und dein Wort sagt mir, mein Ziel, meine Hoffnung sollte sein, möglichst viel zu geben.
Und das auch noch mit Freude.
Heiliger Geist, öffne mir das Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, wo wir Offenbarung brauchen. Und die zweite Sache, die wir lernen, ich glaube, die Hauptmessage, die Jesus hier geben will und die er uns quasi, wo er uns ein bisschen nachhilft, indem er anscheinend so schroff zu Martha reagiert, ist, dass wir lernen, es gibt eine Reihenfolge. Erst ist das Sitzen und Lernen, dann ist das Laufen und Tun. Jesus ist ja nicht gegen das Laufen und Tun. Hat er uns ja gerade Vers 37 beim barmherzigen Samariter gesagt, wo er die Leute kritisiert hat, die passiv geblieben sind und einfach vorbeigegangen sind bei dem Menschen, der Not hatte. Aber er sagt uns, bevor ich dieses Laufen habe, brauche ich erstmal das Sitzen und das Lernen. Hebräer 8 sagt uns das so schön, dass es Gottes Wille ist, dass er sein Gesetz, seine Liebe, seinen Charakter auf mein Herz schreibt durch den Heiligen Geist. Er will es und ich brauche es. Und ich stelle mir so vor, dass Martha am Ende des Tages so sagt, ich war die Einzige, die gegeben hat.
Und der Heilige Geist sie erinnert, warte mal, du hast genommen, du wolltest nehmen.
Durch dein ganzes Geben wolltest du eigentlich nur nehmen. Durch dein ganzes Humdüsen, tsching, tsching, zwischen Küche und Tisch, wo sie immer nur dachte sich, oh, jetzt gebe ich wieder, jetzt gebe ich wieder, jetzt gebe ich wieder. Und Emma war quasi enttäuscht, weil sie nichts nehmen durfte. Das heißt, oft merken wir, all unser Dienst hat die Motivation, dass wir eigentlich nehmen. Und das ist selbstbezogener Egoismus, der so normal ist für uns Menschen. Und es ist ein Geheimnis, wie ich tatsächlich glücklich sein kann, wenn ich gegeben habe. Weil das der Charakter Jesu ist, der uns aber oft so fremd ist. Und selbst eine Martha, die Jesus schon ein bisschen kannte, für sie ist das so fremd und nicht begreiflich, wie ich geben kann und immer noch froh sein darf. Wo mir sogar gewaltsam, ungerechtermaßen was genommen wird. Kürzlich habe ich mich von jemandem aus meiner Familie ungerecht behandelt gefühlt. Und in meinem Kopf ging sofort Gegenangriff. Der Krieg, der im Namen der Gerechtigkeit und Wahrheit. Und manchmal reagieren wir mit Gegenangriff. Manchmal sind wir eher ein bisschen passiver, trauen vielleicht nicht so. Aber dann ist der Gegenangriff in unserem Kopf. Und dann haben wir uns in unserem Kopf, haben wir unsere super Selbstmitleidsparty und haben da alle möglichen Predigten, halten wir da für die Gerechtigkeit und warum ich denn richtig war oder andere ganz falsch war. Oder vielleicht das Schlechteste von allen, wir fallen einfach in Depression und fallen und sagen, okay, die haben alle recht, ich bin nix, ich kann gar nichts, ich bin immer schuld und ich bin blöd. So. Genau. Auf jeden Fall, ich bin eher der Typ für die ersten beiden, eher Gegenangriff in meinem Kopf oder wenn ich mutig bin, dann sage ich es dir auch mal. Genau, aber danach hat der Heilige Geist mich so sehr überführt, mir gesagt, Bernd, was machst du da für einen Quatsch? Was machst du da? Sei glücklich, nicht wenn du deine Position verteidigt hast und bewiesen hast, dass du dir am Recht warst, sondern sei doch glücklich, wenn du geben durftest. Wenn du ungerechterweise, das müssen wir mal ein bisschen dahinstellen, dass gerade der Heilige Geist alleine beurteilt, ob das wirklich ungerecht war oder nicht, aber wenn du gibst, wenn du Ehre gibst, wenn du dem anderen Recht gibst, das ist doch der Charakter Jesu. Weil du merkst, nachdem du deine Position so kraftvoll verteidigt hast, im Namen der Wahrheit und Gerechtigkeit gekämpft hast, wie geht es in deiner Beziehung zu dieser Person? Ja, gewöhnlich nicht so gut. Gewöhnlich bringt uns das nicht näher zusammen. Gewöhnlich gewinnen wir dadurch nicht jemanden, sondern gewöhnlich verlieren wir dadurch jemanden. Und ich kann mich so überfordert fühlen davon und mir denken, boah, Jesus will auch noch, dass ich allen Egoismus und all das nehmen wollen ablege. Ha, so schwierig das mit Jesus. Dabei begreifen wir nicht, dass Jesus uns aus der größten Sklaverei der Selbstbezogenheit, Egoismus, befreien will. Und was zerstört unsere Beziehungen? Ja, nicht die selbstlose Liebe. Das ist doch eher unser Egoismus, wo wir nicht klarkommen und gar nicht wissen, dass wir daraus aussteigen können. Wo es ein Geheimnis ist für uns, dass wir selbstlos lieben. Obwohl das es ist, was uns maximale Freiheit gibt. Dass ich sage, was du mir antust, es bewegt mich nicht einen Millimeter weg aus meiner Position der reinen Liebe. Und Menschen, die in der reinen Liebe sind, sie sind die mächtigsten und freiesten, souveränsten Menschen der Welt. Weil du sie nicht bewegen kannst. Mit Liebe bewegst du sie nicht. Mit Hass kannst du sie nicht verändern. Sie lieben und sie lieben und sie lieben. Nicht, weil du ihnen etwas gibst, sondern weil sie ein Ziel haben, eine Hoffnung haben. Mehr so zu werden wie Jesus. Und das sollte auch unsere Hoffnung der Herrlichkeit sein. Und das Ausmaß von unserer Berufung ist so viel höher, als wir oft erahnen. Es ist nicht nur, dass wir Gott dienen sollen mit aufrichtigem Herzen. Nein, wir sollen widerspiegeln. Dienen konnten sie auch im Alten Testament. Widerspiegeln können nur Menschen, die wie Maria zu den Füßen Jesu gesessen sind und erlaubt haben, dass der Heilige Geist sein Gesetz, seine Liebe auf ihr Herz schreibt. Und die Berufung ist nicht nur, Liebe zu empfangen von Gott, sondern das Ziel ist es, Liebe zu werden, weil Liebe selbst in mein Herz ausgegossen ist und in mir wohnt. Aber oft sind wir in unserem Kopf noch so sehr in, ich versuche gut zu arbeiten, zu gut zu leisten und dann liebt mich Gott und dann empfängt mich Gott. Und Gott ist ja so wunderbar treu, dass er wartet und wartet, bis ich endlich gut genug geworden bin. Was ist der größte Fluch überhaupt, wenn ich das glaube? Gott wartet nicht in seiner Gnade, bis ich endlich gut genug geworden bin, um mich anzunehmen. Nein, Gott nimmt mich doch an, damit ich mich verändere. Gott öffnet doch seine Türen durch Vergebung zu seiner Gegenwart, damit ich verändert wäre. Weil er weiß, mein Kind, wenn du in meine Gegenwart kommst, das ist der Ort, wo du gründlich von tiefstem Herzen auf verwandelt und verändert wirst. Wo du einen Willen, ein Ja bekommst, die extra Meile zu gehen. Gerne zu vergeben, obwohl dir Schreckliches angetan wird. Und gerne zu geben und zu ehren und zu dienen, obwohl du nicht mal ein Dankeschön bekommst. Wo das nicht äußerliche Show bleibt, sondern wo es vom tiefsten Herzen gemeint ist, dass du gerne dienst. Und wie wunderbar wäre das, wenn wir dem Heiligen Geist heute Morgen diese Erlaubnis geben, dass wir erst zu seinen Füßen sitzen, erst das Wort lesen, erst auf die Stimme Gottes hören und dann rennen und laufen mit Freude und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Aber nicht die Show mit, ich muss ja und oh, ist so schwer. Oder? Nein, erst das Sitzen und verwandelt werden und dann das Laufen und das Scheinen. Amen. Danke, Jesus, Herr, für diesen wunderbaren Morgen. Ich danke dir, Herr, für dein recht herausforderndes Wort, Herr Jesus. Aber diese Einladung, Herr, die wir hören, Herr, dass wir kommen dürfen, wie wir sind und dass du derjenige bist, der uns verwandelt, Herr. Ich bete, Heiliger Geist, dass wir zu deinen Füßen dieses Feuer spüren in unserem Herzen, wie wunderbar es ist, mehr zu geben als zu nehmen. Diese selbstlose Liebe zu lernen, unsere Feinde zu lieben, Herr. Zu vergeben von Herzen, Herr. Weil wir wissen, dass du so wunderbar bist und uns so viel vergeben hast, Herr. Lass uns diese Hoffnung heute, Herr, festhalten. Nicht nur unsere seelischen Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, sondern diese Sehnsucht und Motivation und Hoffnung. Ja, dass dein Charakter in meinem Herzen sichtbar wird. Amen. Amen.